Ja, Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ich habe mal in einem ökumenischen Gottesdienst gepredigt in der Universitätskirche und dieser Gottesdienst war hochliturgisch. Also falls jemand denkt, dass unsere Gottesdienste liturgisch sind, das war also die absolute Steigerung. Und da gab es auch Messdiener in der evangelischen Kirche. Und ich hatte eine Schriftlesung zu halten und dann stand so ein Junge mit so einem ganz großen Kerzenleuchter neben mir. Also manche kennen das vielleicht, die aus solchen Traditionen kommen. Mir war das völlig neu. Also nicht, weil es so dunkel war, sondern als Symbol, dass Gottes Wort ein Licht ist für uns. Und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe dann doch davon abgesehen, das den Ältesten vorzuschlagen für hier. Aber ja, Gottes Wort ist ein Licht, auch in diesem neuen Jahr. Ich finde das herrlich, wie hier die Sonne reinscheint. Hatte gefürchtet, dass irgendjemand die Jalousien zumacht. Also wenn jemand ein bisschen geblendet ist, dann tut mir den Gefallen. Ich finde das toll, so euch im Sonnenschein zu sehen. Und ja, jetzt im Licht von Gottes Wort. Das ist mein Gebet. Eine einfache Quizfrage zum Einstieg ins neue Jahr. Wer kennt denn und wie heißt die neue Jahreslosung für 2011? Lass. Bitte? Fehlte noch die Ziffer hinten. Genau, die 1 fehlte noch. Römer, wow. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, ganz genau. Ja, darum soll's gehen. Es ist ganz spannend im Römerbrief. Viele werden sich da ein bisschen auskennen. Das geht ja los. Die ersten Kapitel sind eine sehr ausführliche Diskussion darüber, wie wir Menschen immer und immer wieder und in jeder Situation auf Gottes Gnade angewiesen sind, dass es keine Ausnahme gibt, dass da keiner ist, der sich auf irgendwas anderes berufen könnte, um vor Gott gut dazustehen. Wir alle sind auf Gottes Gnade angewiesen und die gute Nachricht Gottes Gnade ist zu uns gekommen in Jesus Christus und sie wird wirksam in unserem Leben. Das sind so die ersten Kapitel im Römerbrief. Und dann steigt Paulus in Kapitel 12 neu ein, 1 und 2, da war das, mit einer Herausforderung, jetzt auch das im Leben dem Raum zu geben, es praktisch werden zu lassen. Und er fordert seine Leser, die Gemeinde und auch uns auf zu einer Hingabe an Gott, die unser vernünftiger Gottesdienst sein soll. Also unser alltäglicher Gottesdienst ist das, dass wir uns Gott hingeben als Werkzeuge, die er gebrauchen kann in dieser Welt. Und dann in den nächsten Kapiteln wird das dann ausführlicher beschrieben, wie das aussehen kann, was dazugehört. Und es ist die Frage für uns, wie leben wir in diesem neuen Jahr? Wie gehen wir in dieses neue Jahr mit seinen Herausforderungen? Wie leben wir mit Jesus in diesem Jahr? Wie erleben wir mit uns in der Gemeinde, mit unseren Mitmenschen in dieser Welt? Wie gehen wir mit den Dingen um und mit den Menschen, denen wir begegnen? Und gerade jetzt zwischen den Jahren haben wir manche Erinnerungen bekommen, falls wir sie nötig hatten, eigentlich wahrscheinlich nicht. Aber wir haben doch Erinnerungen bekommen, in was für einer Welt wir leben. Und dass es eine Welt ist, in der zunächst das Böse oft triumphiert. Da sind Christen, die friedlich eine Silvester- oder Neujahrsgottesdienst feiern und ein Selbstmordattentäter sprengt sich in die Luft, als die ersten schon aus der Kirche rauskommen und fast 20 Menschen sind tot. In Alexandria, in Ägypten, in Nigeria, in Jos und in anderen Städten, wo wir Freunde haben. Neue Massaker an Christen. Und im Irak die ständige Drangsalierung und die Schlussfolgerung, die viele Christen, auch viele Leiter gezogen haben, wir haben keine Zukunft in diesem Land. Es wird in einigen Jahren keine christliche Kirche mehr im Irak geben. Und bei solchen Nachrichten ist natürlich die Frage, wie stellen wir uns dazu und mehr noch, wie stellen unsere Geschwister sich dazu, die direkt betroffen sind? Wir lesen das zunächst mal im Internet oder in der Zeitung oder sehen es vielleicht in Nachrichten, wenn die überhaupt was darüber bringen. Wie reagieren wir dann, wenn wir über Verfolgung nicht mehr nur in der Zeitung lesen, sondern auf die eine oder andere Weise selbst betroffen sind? Dass wir Benachteiligung erleben, dass wir Mobbing erleben, dass wir geschnitten werden von Leuten oder vielleicht, dass wir in eine Situation kommen, wo wir tatsächlich auch, ja, wo unser Leben auf dem Spiel steht. Im Moment haben wir nicht diese Situation in Deutschland, aber es kann ja auch im persönlichen Umfeld zu Gefährdungen kommen. Wie stellen wir uns dazu? Römer 12, das Kapitel, das wir uns anschauen wollen zum Teil, beginnt mit diesem Auftrag, gebt eure Leben hin, gebt eure Leiber hin, als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und dieses Kapitel endet dann mit der Jahreslosung, die wir schon gehört haben. Und in diesem Kapitel, in der zweiten Hälfte vor allem, spricht Paulus eigentlich vier Dinge an, die wir nicht tun sollen. Da wird es ganz praktisch. Dinge, die wir lassen sollen. Und er gibt dann jeweils eine positive Alternative. Also vier Dinge, die wir lassen sollen und jeweils eine positive Alternative. Und ich lese den Text, der ist relativ lang, aber ich werde nur diese vier Gedanken dabei rausgreifen. Es steckt eine ganze Predigtreihe in diesen Abschnitt. Ich werde mich versuchen zu beherrschen. Also, ich lese Römer 12, die Verse 9 bis 21 und ich lade euch ein, mitzulesen. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben in 5. Mose 32, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, das ist Sprüche 25, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Paulus sagt zum Einstieg, wir sollen ungeheuchelt lieben. Die Liebe sei ohne falsch und wir sollen aber auch hassen, nämlich das Böse. Und dann kommen diese vier Verbote, von denen ich gesprochen habe. In Vers 14 sagt Paulus, flucht nicht. In Vers 17 sagt er, vergeltet nicht Böses mit Bösem. In Vers 19 heißt es, rächt euch nicht selbst. Und in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und dann geht es weiter, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du das Böse mit Gutem. Es geht nicht nur darum, dass wir gerade so standhalten, sondern dass wir siegreich sind, dass wir das Böse besiegen, dass wir das Böse überwinden. Und das ist das Faszinierende, das ist das, was mich hier begeistert. Es kommen nicht nur diese Verbote, sondern es gibt jeweils diese positive Alternative, von der ich gesprochen habe. Und das steckt in der Natur dieser Botschaft. Und wenn wir das begriffen haben, dann haben wir schon fast alles begriffen, ist meine Behauptung. Ich mache trotzdem noch ein bisschen weiter. Hasst das Böse, hangt dem Guten an, im Luther. In der Nachfolge Jesu geht es nie nur darum, dass wir das Böse vermeiden. Es gibt das manchmal, glaube ich, real im Denken von Christen und noch viel häufiger als Vorurteil gegenüber Christen, dass man sich so auf das verengt, was man alles nicht darf. Oder ein Christ ist einer, der dies und das und jenes nicht tut. Und damit gibt es mindestens zwei Probleme, wahrscheinlich mehr. Das erste ist, natürlich landen wir bei einer rein negativen Botschaft. Und wir verpassen all das, was die Bibel uns auch lehrt, darüber das Leben zu genießen, die Schöpfung zu genießen, die Gaben, die Gott uns schenkt, zu genießen. Und Dinge auch positiv zu tun, unserem Auftrag gerecht zu werden, nach vorne zu gehen. Und das zweite Problem ist, wenn wir nur bei dieser Vermeidungsstrategie sind, dann bleiben wir an der Oberfläche kleben, dann bleiben wir nur bei den Verhaltensmustern, bei dem, was wir tun oder eben aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Manchmal führt man ein tugendreiches Leben nur aus Mangel an Gelegenheit, nicht aus Liebe zu Jesus, ja, kann ja sein. Und wenn es dann heißt, also wenn du nicht rauchst und wenn du nicht zu viel trinkst, wenn du keinen unerlaubten Sex hast, wenn du zu niemandem allzu unfreundlich bist und keine bösen Worte sagst, dann bist du schon irgendwie auf der richtigen Seite. Oder ihr könnt die Liste für eure Bedürfnisse auch anpassen. Das ist dann so von Gemeinde zu Gemeinde ja auch ein bisschen unterschiedlich. Aber das bleibt zu sehr an der Oberfläche. Und Paulus steigt tiefer ein. Und er fragt danach, wie unser Herz beteiligt ist. Also, vier Verbote und positive Alternativen und ich will die der Reihe nach mit euch anschauen. Das erste hatten wir gesagt in Vers 14, flucht nicht. Vers 14 im Ganzen heißt, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, gerade diese Zusammenstöße, diese Angriffe, die es gegeben hat, gerade im Nahen Osten in den letzten Tagen und Wochen wieder. Viele Bewegungen leben von einem Feindbild. Ja, das ist für eine Gruppe ungeheuer dynamisierend, wenn man weiß, wo der Feind steht, wenn man weiß, wie der aussieht, wenn man weiß, wonach man schmeißen muss sozusagen. Viele Bewegungen gebrauchen den Hass oder wenigstens die Wut, um ihre Anhänger zu mobilisieren. Also ihr kennt die Bilder aus dem Gazastreifen oder aus anderen Gegenden, wo ein sogenannter Märtyrer zu Grabe getragen wird. Und da geht es nicht um stilles Gedenken oder darum, dass die Angehörigen irgendeinen guten Abschied haben mit ihrem Lieben, sondern da wird eine Masse aufgepeitscht. Und da gibt es Parolen, da gibt es Flaggen, da gibt es Gewehrschüsse, Morddrohungen, Vergeltungsdrohungen und so weiter. Also da wird der Hass genommen und kanalisiert, um neuen Terror hervorzubringen. Und wie ist das hier? Paulus gibt uns auch den Auftrag zu hassen. In der Bibel steht, dass wir hassen sollen. Hier in Vers 9 zum Beispiel. Und Paulus sagt, wir sollen das Böse hassen. Er sagt nicht, wir sollen den Bösen oder die bösen Menschen hassen. Den Bösen, wenn man dann den Teufel meint, das würde Paulus sich noch drauf einlassen. Aber nicht, es geht nicht um den Hass gegen Menschen, die anders sind, Menschen, die böse sind, Menschen, die Feinde sind. Das geht bei Paulus nicht. Ja, oder Feindbilder dienen ja dazu, dass man alle möglichen Schlechtigkeiten da hinein projiziert. Auch die eigenen Schlechtigkeiten dann noch auf den Feind projiziert. Da hat man nämlich den Feind als Gegenüber, kann da drauf schießen und ist selber fein raus. Und je schlechter mein Feind ist, desto besser bin ich, desto besser stehe ich da. Das funktioniert im Großen wie im Kleinen übrigens, dieser Mechanismus. Aber nach all dem, was Paulus uns beigebracht hat, gerade im Römerbrief über uns und über unsere Natur, verbietet sich diese Methode total. Weil es ja gerade darum geht, dass das Böse eben nicht irgendwas ist, was mir in irgendeinem anderen Menschen entgegenkommt. Der Kampf zwischen Gut und Böse ist nicht ein Kampf, der auf irgendwelchen fernen Schlachtfeldern geführt wird, möglichst mit Drohnen, sondern es ist ein Kampf um unser Herz, es ist ein Kampf um mein Herz. Es ist manchmal ein Kampf in meinem Herz. Und dann kann ich nicht so einfach sagen, das sind die Bösen, das sind meine Feinde und auf die schieße ich aus vollen Rohren. Also anders gesagt, in manchen Situationen bin ich mir selbst mein größter Feind. Und Paulus mahnt uns, mit unseren äußeren Feinden barmherzig zu sein, auch mit uns selbst barmherzig zu sein übrigens. Und gerade diese Erkenntnis, dass wir es oft genug mit uns selber am meisten zu tun haben, macht uns da vielleicht auch barmherzig. Paulus redet hier nicht am grünen Tisch. Der wusste, was es heißt, verspottet zu werden, was es heißt, seinen sämtlichen sozialen Status zu verlieren, was es heißt, misshandelt und bis aufs Blut verfolgt zu werden. Und er lehrt uns eben nicht, dass wir jetzt unseren Schmerz nehmen und in Aggression umwandeln, in irgendeine Energie, die wir dann positiv nutzen könnten. Er sagt eben nicht, dass wir unserem Zorn, dass wir unserem Hass freien Lauf lassen sollen. Also ich erschrecke manchmal über mich selbst. Ich sehe, wie ich Zorn Ärger geben kann, Zorn Raum geben kann oder Ärger Raum geben kann in meinem Herzen, manchmal in meinem Mund, über totale Lappalien. Also da fällt irgendwas runter, gerade wenn ich es gerade eilig habe oder gerade dann ist, schleicht so einer mit 50 vor mir durch die geschlossene Ortschaft, wenn ich sowieso spät dran bin, was ja manchmal vorkommt. Ich freue mich über eure Zustimmung. Und da staune ich, was da in mir hochkochen kann. Mein einziger kleiner Trost ist, dass es vielleicht ein oder zwei hier auch manchmal so geht. Was eigentlich kein Trost ist, aber Paulus sagt, nicht nur in solchen läppischen Momenten ist es überhaupt nicht angebracht, ausfallend zu werden, sondern selbst in den Situationen, wo man sagen könnte, also ein verbaler Ausfall ist ja noch das kleinere Übel über dem, was sonst noch passieren könnte. Auch da, wo du massiv angegriffen wirst, nicht nur, dass da einer langsam vor dir fährt, sondern dass wirklich jemand dir ans Leder will. Flucht nicht, sondern segnet. Das ist die Alternative, die er bietet. Er verbietet nicht einfach böse Wörter. Das sagt man aber nicht als Christ. Mein Vater hat irgendwann mit Jonathan angefangen, bestimmte Wörter kommen in den Karton. Also, die wollen wir hier nicht hören, das kommt in den Karton. Das ist so ein bisschen spielerisch dann, das ist ja so zum Lernen auch ganz gut. Aber es geht nicht nur darum, dass man bestimmte Wörter vermeidet und dann, irgendwelche Alternativen sich sucht oder in sich reinzischt, sondern Paulus sagt, segnet und die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und damit ist Paulus übrigens voll in der Spur von Jesus, der im Prinzip genau das Gleiche gesagt hat. In Lukas 6 zum Beispiel, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und so weiter. Segnen heißt hier, ich wünsche dem anderen Gutes. Ich spreche ihm Gottes Zuwendung zu. Ich empfehle ihn der Gnade Gottes. Gutes soll dir widerfahren. Licht soll in dein Leben kommen. Und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, dann empfange ich eine Vision von Gottes offenem Himmel über dem anderen. Und ich sehe, dass Gott auch diesen Menschen segnen will, dass Gott auch diesen Menschen seine Gnade schenken will. Dass Gott auch für diesen Menschen sein Liebstes gegeben hat. Und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, erkenne ich, dass ich im Frieden mit Gott lebe. Das verdanke ich nicht irgendwelcher Überlegenheit, die ich habe, dass ich so ein feiner Kerl bin, im Gegensatz zu dem da. Sondern ich verdanke es nur der Tatsache, dass Gottes Gnade mich gefunden hat, so wie sie den anderen gefunden hat oder noch finden will. Ich habe ein sehr herausforderndes Beispiel davon gehört von Bruder Andrew. Das ist vielen von euch ein Begriff, hat den Spitznamen der Schmuggler Gottes, hat in 50er Jahren angefangen, Bibeln damals hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln in die kommunistischen Länder. Und in den letzten Jahren hat er sich immer mehr um die islamische Welt gekümmert. Er ist der Gründer von Open Doors, die wir auch regelmäßig ja unterstützen als Gemeinde. Und in den letzten Jahren hat er viele Reisen in den Nahen Osten unternommen. Und das waren natürlich keine Urlaubsreisen, sondern er ist wirklich in die dunkelsten Orte gegangen. Er hat palästinensischen Flüchtlingen im Südlibanon, die voller Hass waren, etwas von Gottes Liebe gesagt. Er ist von Hamas-Offiziellen eingeladen worden und gesagt, wir brauchen Bibeln für unsere Leute. Und haben sie mit ihm geschimpft, weil er nur eine Kiste mitgebracht hat. Und das war viel zu wenig. Er ist zu Hassan Nasrallah gegangen, dem Hisbollah-Chef im Libanon. Hat mit ihm über Jesus gesprochen und hat mit ihm auch über Geiseln gesprochen. Hat gesagt, du musst die freilassen. Und wenn das hilft, dann nimm mich doch. Meine Kinder sind aus dem Haus. Und sein Fazit, Bruder Andrews Fazit nach vielen Begegnungen. Denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und so weiter. Segnen heißt hier, ich wünsche dem anderen Gutes. Ich spreche ihm Gottes Zuwendung zu. Ich empfehle ihn der Gnade Gottes. Sag, Gutes soll dir widerfahren. Licht soll in dein Leben kommen. Und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, dann empfange ich eine Vision von Gottes offenem Himmel über dem anderen. Und ich sehe, dass Gott auch diesen Menschen segnen will, dass Gott auch diesen Menschen seine Gnade schenken will. Dass Gott auch für diesen Menschen sein Liebstes gegeben hat. Und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, erkenne ich, dass ich im Frieden mit Gott lebe. Das verdanke ich nicht irgendwelcher Überlegenheit, die ich habe, dass ich so ein feiner Kerl bin, im Gegensatz zu dem da, sondern ich verdanke es nur der Tatsache, dass Gottes Gnade mich gefunden hat, so wie sie den anderen gefunden hat oder noch finden will. Ich habe ein sehr herausforderndes Beispiel davon gehört von Bruder Andrew. Das ist vielen von euch ein Begriff, hat den Spitznamen der Schicken. Nicht, dass wir in politischen Dingen naiv werden oder in geistlichen Dingen naiv werden, aber dass wir Menschen sind, die lieben und die segnen. Und ich wünsche mir, dass 2011 ein Jahr wird, für mich ganz persönlich, wo ich segne und nicht fluche. Also, flucht nicht. Ein zweites, was Paulus nennt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, heißt es in Vers 17. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Paulus setzt sein Thema fort und er macht deutlich, es geht nicht nur ums Reden. Es geht nicht nur um das, was du aussprichst oder denkst. Man kann übrigens auch in Gedanken fluchen oder segnen. Das muss gar nicht immer hörbar sein für andere. Aber jetzt geht es auch so ums Tun. Und das Erste, was er sagt, ist, wir sollen nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Und ich weiß, wie verlockend das sein kann. Meistens fallen mir die schlagfertigen Antworten ja erst hinterher ein, so am nächsten Tag, so was ich dem eigentlich hätte antworten sollen. Aber manchmal fällt es einem dann doch im Moment ein. Ja, damit kannst du es ihm geben. Oder da ist dieser Typ auf der Überholspur, der hinter dir langgerast kommt, obwohl du ganz vorschriftsmäßig fährst. Und da ist die Versuchung, den ein bisschen auszubremsen, ein bisschen mal vom Gas zu gehen, dass der mal lernt, was Tempolimit ist. Das ist nicht nur verboten und gefährlich, es ist auch lieblos. Und klüger ist dann die Devise, Reisende soll man nicht aufhalten. Aber auch das kannst du machen. Du kannst mal eben rüberziehen, den vorbeilassen, winken, vielleicht noch ironisch sagen, der Herr segne dich, mit so einem überlegenen Grinsen im Gesicht, wo du eigentlich was ganz anderes denkst, was ich hier nicht für die Aufnahme sagen kann. Ja, also bitte, wenn du es nötig hast, oder vielleicht kennt ihr diesen Autoaufkleber, überholen Sie ruhig, wir schneiden Sie raus, Ihre Feuerwehr oder so. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Und Paulus macht wieder deutlich, wir sollen nicht nur das Böse vermeiden. Also ich bin ganz stolz, dass ich nicht gebrüllt habe und so. Sondern wir sollen auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann. Auf Gutes bedacht sein und dann auch aktiv werden natürlich, nicht nur bedacht sein. Manchmal so bedächtig, dass da nie was draus wird. Auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann. Also eine Haltung, die sagt, du tust mir nichts und ich tu dir nichts. Wir einigen uns auf friedliche Koexistenz. Das kann ja schon ein Schritt in die richtige Richtung sein. In manchen Situationen ist das ja schon mehr als das, was vorher da war. Das will ich gar nicht leugnen. Aber es kann eben nur ein erster Schritt sein. Wir können dort nicht stehen bleiben. Und gerade erst recht, wenn es darum geht, um unser Miteinander in der Gemeinde, kann friedliche Koexistenz keine Option sein. Lange Zeit war unsere Gemeinde klein genug, dass man sich gar nicht aus dem Weg gehen konnte, selbst wenn man wollte. Das wird sich so langsam ändern, aber es ist trotzdem nicht gesund. Und wir sagen dann immer ganz schnell, ich muss ja nicht mit allen super gut befreundet sein und in Urlaub fahren und alle möglichen Dinge tun. Das ist richtig, aber ich sag's nochmal, friedliche Koexistenz ist auf Dauer keine Option. Wenn du mit manchen diesen Level erreicht hast und erstmal verschnaufst, ist schön, aber dann schau, was sind die nächsten Schritte? Um wirklich in ein gutes Miteinander zu kommen. Was heißt es in meinen Beziehungen? Was heißt es in deinen Beziehungen? Und gerade da, wo es eng ist, gerade da, wo es klemmt, was heißt es da, auf Gutes bedacht zu sein für den anderen? Ihm Gutes zu wünschen und dann auch danach zu handeln. Eine praktische Folge, die Paulus selbst nennt, ist, ich soll auf Frieden aus sein. Habt mit allen Menschen Frieden und dann liebe ich den Realismus von Paulus. Ist es möglich, soweit es an euch liegt? Schon mal Situationen gehabt, wo du mit jemandem Frieden schließen wolltest und du bist an den nicht rangekommen? Kein Handzeichen jetzt, aber ich denke, viele kennen das. Bist du schon mal in einer Situation gewesen, wo jemand mit dir Frieden schließen wollte und er ist nicht an dich rangekommen? Soll es auch geben. Ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, sagt Paulus. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Vergebung und Versöhnung zwei verschiedene Dinge sind. Vergebung ist was ich im Prinzip im stillen Kämmerlein machen kann. Da ist der andere überhaupt nicht beteiligt. Der andere kann sogar schon tot sein. Und wir haben das in einem Zeugnis gehört am Freitag, wie jemand Menschen losgelassen hat, die ihn verletzt haben. Und Menschen, die schon längst verstorben sind, aber wo immer noch so eine Umklammerung war. Und da können wir frei werden, einfach indem wir mit Jesus da reingehen und Vergebung aussprechen und Menschen loslassen. Das kann auch ein Prozess sein. Ich will hier nicht vereinfachen, auch wenn ich nicht alles ausformuliere. Ja, aber das kann eine einseitige Sache sein, dass ich vergebe. Wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist keine Versöhnung mit seinen Mördern an der Stelle. Aber er sagt, ich rechne es ihnen nicht an. Bei Aussöhnung, bei Versöhnung, da müssen beide Seiten beteiligt sein und willig sein. Deshalb diese Einschränkung an dieser Stelle. Er sagt nicht, wenn es möglich ist, liebt eure Feinde, sondern es heißt, liebt eure Feinde. Wenn sie nicht dann irgendwann nicht mehr eure Feinde sind, dann liebt sie weiter. Aber versöhnt euch da, wo es möglich ist und ergreift die Initiative, wo das möglich ist. Also auch da, wo ich denke, jetzt wäre wirklich mal der andere dran oder der weiß ja auch, der hat meine Telefonnummer und der weiß, wo er mich findet, ist gut, da über unseren Schatten zu springen und unseren Stolz ans Kreuz zu bringen. Das ist meistens Stolz. Es ist manchmal schon, es ist ja schon eine Überwindung, um Vergebung zu bitten, die Hand wieder auszustrecken, wenn ich genau weiß, dass ich im Unrecht bin. Wenn ich genau weiß, dass ich der Schuldige bin und nicht der andere. Das ist schwer genug. Aber da, wo ich meinen rechtschaffenden Groll habe und pflege, und das ja wirklich schlimm ist, was der andere mir angetan hat, und die anderen finden das auch, dann auf den zuzugehen. Das ist noch schwieriger. Aber Paulus, ja, fordert uns heraus, uns da auf den Weg zu machen. Und vielleicht hast du Dinge durch das Jahr 2010 durchgetragen, wo Beziehungen kaputt sind, wo Groll ist, wo Unvergebenheit ist. Dann wäre meine Einladung, dass du es nicht auch noch durch dieses Jahr durchträgst. Und ich wünsche mir für mich, dass 2011 ein Jahr wird, wo ich aktiv bin als Friedensstifter, wo ich Konflikte offen angehe und sie nicht erst lange auf kleiner Flamme köcheln lasse. Und ich lade euch herzlich ein, mich auch darauf anzusprechen, wenn ihr da Bedarf seht. Ich weiß, dass es gefährlich ist, sowas zu sagen. Ein drittes, und ich mache die alle unterschiedlich lang, das merkt ihr schon. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also Rache. Neulich erzählt Isaac mit so einer Leidensmiene, wie er die so herrlich produzieren kann bei Bedarf. Abrufen wäre vielleicht das richtige Wort. Erzählt aus dem Kindergarten, der Hendrik hat mich geschubst. Und dann fragt sich deiner oder ich, einer von uns fragt, so voller Mitleid, auch mein armer Junge, geschubst worden. Und was hast du gemacht? Grinst ein bisschen. Dann hab ich ihn mit die Bombe geschossen. Ich weiß nicht genau, was die da für Spielsachen im Kindergarten haben, aber also Rache ist süß. Das lernen schon die Kleinsten im Kindergarten. Also von mir hat er das nicht, wollte ich noch dazu sagen. Das kriegen die aber irgendwie alleine raus. Dass da eine Genugtuung da ist, wenn dir jemand was getan hat, dem wieder was eins auszuwischen. Und das im Moment geht das wie Ping-Pong auch bei den beiden Jungs immer hin und her. Der hat aber zuerst und großes Geschrei, der hat mir das getan. Und dann, ja, warum denn? Ja, weil ich ihm eine gescheuert habe. Okay. Wir müssen auch so ein bisschen Ursache und Wirkung lernen. Aber mein Verdacht ist, dass das nicht nur bei 3- bis 5-Jährigen attraktiv ist, auch wenn wir vielleicht nicht mehr mit den anderen mit der Bombe durchschießen oder so, sondern das subtiler machen. Paulus ist glasklar, rächt euch nicht selbst. Das heißt, gebt das Recht daran ab, selbst das Gleichgewicht wiederherzustellen. So empfinde ich das ja dann. Du hast mir, jetzt werde ich dir. Und er sagt, gebt das ab. Was ich spannend finde, ist die Begründung, die Paulus hier gibt, weil die so ein bisschen, ja, vielleicht für manchen überraschend kommt. Gott ist ein Rächer. Rächt euch nicht selbst, sondern nicht breitet einfach den Mantel der Liebe über alles, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Also, Gott wird vergelten. Es ist klar in der ganzen Bibel, jemand muss bezahlen. Schuld muss gesühnt werden. Gott lässt es nicht einfach schleifen und er wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen. Manchen schon in dieser Zeit, und andere erst dann, wenn er wiederkommt. Und ich bin da überzeugt, dass in dieser Botschaft vom Gericht, wenn wir wissen, dass wir zu Jesus gehören, ein großer Trost sein kann. Weil eben viele Ungerechtigkeiten in dieser Welt offen bleiben. Und sich die, die eigentlich hinter Schloss und Riegel gehören oder Schlimmeres, sich ein laues Leben machen. In Saus und Braus leben bis an ihr Ende. Und dann ist es gut zu wissen, auch sie werden zur Rechenschaft gezogen. Jemand wird bezahlen für jede Schuld und für jede Sünde. Für alles, was im Verborgenen getan wird. Oder ganz öffentlich. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder der Sünder bezahlt selbst mit seinem eigenen Leben für seine Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Ganz eindeutig. Oder er findet zur Umkehr, zu Gott. Die Gnade Gottes findet ihn. Und dann ist das Opfer von Jesus wirksam für ihn. Und Jesus bezahlt den Preis für seine Schuld. Aber auf jeden Fall wird bezahlt. Das heißt, Gott kümmert sich um jedes Verbrechen und um jeden Verbrecher. Und ich wünsche dir, dass du das als Entlastung hörst. Dass du das als eine Entlastung hörst. Du musst es nicht mehr tun. Du musst nicht in jeder Situation die Gerechtigkeit wiederherstellen. Wir sollen für Gerechtigkeit uns einstehen, natürlich. Ich glaube, dazu gehört auch, dass wir auch aktiv sind in dieser Welt, wenn es um Ungerechtigkeit geht, dass wir da laut die Stimme erheben, wie die Propheten es getan haben. Aber ich muss nicht persönlich jede Ungerechtigkeit sühnen oder ausräumen oder aufräumen, sei es, die mir angetan wird oder anderen. Ja, ich bin nicht Zorro und du auch nicht. Wir sind nicht zuständig für die ausgleichende Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wir können es getrost in Gottes Hände legen. Es geht nicht darum, dass es häufig bei Menschen, die Schlimmes erlebt haben, dann sofort die Frage, ja, soll ich da einfach so Schwamm drüber machen? Soll ich einfach so tun, als wäre nichts gewesen? Nein. Nein, absolut nicht. Gott sieht es und Gott wird sich darum kümmern. Zum Wohl oder zum Wehe desjenigen, der das getan hat. Aber ich muss mich nicht darum kümmern, ich muss es nicht tragen, sondern weil er auch mich geliebt hat, weil er mich getragen hat, weil er meine Schuld schon längst bezahlt hat, darum macht er mich frei zu lieben. Darum macht er mich frei zu dienen und selbst dem Feind zu dienen. Und ich weiß, was ich da sage. Und ich weiß, dass es manchmal einfach ein Schritt des Willens ist, ja okay, ich will das nicht mehr so machen. Und manchmal ist es ein langer Kampf, da durchzudringen. Und wir haben die Berichte auch aus der verfolgten Kirche, die ja nicht immer nur die tollen Jubelberichte sind. Dann natürlich sind die Christen immer die Guten und immer die, die sofort vergeben und die von Gott mächtig gesegnet werden, im Gefängnis fröhlich sind und Hosianna singen und so. Das passiert immer wieder. Aber du hast die Berichte von den Christen, die depressiv werden, die Selbstmord begehen, die Jesus verlassen, die zurückschlagen. Das waren die Berichte von christlichen Jugendlichen in Ägypten gerade, die dann mit Steinen geschmissen haben. Und ich habe so ein Video gesehen, das sah so aus, als wenn das 10 Leute gewesen wären. Also ich weiß es nicht, diese Fernsehbilder sind ja trügerisch. Aber natürlich ist die Versuchung immer da. Aber doch, wenn die Liebe Gottes uns erreicht hat, dann macht sie uns frei zu lieben. Und dann können interessante Dinge passieren. Vers 20 klingt ja ein bisschen komisch. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist so ein bisschen seltsam und klingt nicht so freundlich. Es ist auch nicht so geil, also es gibt da unterschiedliche Versionen, was Paulus da meint oder was auch das Sprüchebuch meint. Vielleicht hat es damit zu tun, wenn wir Menschen, die uns schaden wollen oder die uns geschadet haben schon, wenn wir ihnen freundlich begegnen mit ungeheuchelter Liebe, nicht um unsere Überlegenheit und Moral, ja, unsere moralische Überlegenheit zu zeigen, so, ich bin immer noch freundlich zu dir und eigentlich zeige ich, also da ist der Taxifahrer oder der Bahnbeamte, der dich anranzt und du begegnest ihm mit ausgesuchter Höflichkeit. Das ist eigentlich eine Form von Ironie und Verachtung. Ja, das ist nicht gemeint, sondern wenn du wirklich dem anderen mit Liebe begegnest, dann kann das Dinge auslösen, auch im Herzen des anderen. Dann kann das Menschen zum Nachdenken bringen, bis zur Umkehr. Das muss nicht passieren. Das will ich auch deutlich sagen. Vielleicht lachen sie sich einfach über dich kaputt. Das kann sein. Aber die Erfahrung gibt es immer wieder, dass da eine Geisel ist, die ihren Geiselnehmer so beeindruckt. Oder ein Christ seinen Verfolger. Oder ein Gefangener seinen Wärter. Dass letztlich der Christ wird. Gab's mehrere muslimische Geistliche in Indonesien vor ein paar Jahren, die mit den Mob angestachelt haben, Kirchen anzuzünden. Und sie haben gesehen, wie die Christen ihnen vergeben haben. Und es hat ihr Herz gebrochen und sie sind darüber selbst zu Christus gekommen. Das geschieht nicht immer, aber es geschieht immer wieder. Und es kann, also diese Liebe, die du einem anderen erweist, kann wie so eine, ja, wie so eine Ladung feurige Kohlen sein, die dem wirklich heiß wird, dass er in Bewegung kommt. Ich wünsche mir, dass 2011 ein Jahr wird, in dem andere an mir die Liebe Christi sehen. Ihr, aber auch viele andere. Und auch für sich erleben. Und zwar egal, wie sie mich vorher behandelt haben. Vielleicht ist das auch dein Wunsch. Ein letztes. Lasst euch nicht überwinden. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus in Vers 21. Jetzt komme ich endlich zu unserer Jahreslosung. Und diese Jahreslosung, deshalb kommt die nur als Schlusswort, ist eigentlich die Zusammenfassung, die umfassende Antwort auf die Frage, wie verhalte ich mich dieser Welt gegenüber? Und die Antwort lautet nicht überwinden lassen, sondern überwinden. Nicht anstecken lassen vom negativ reden, negativ denken, negativ handeln, sondern unser Licht leuchten lassen, nämlich das Licht, das Jesus in uns hineingelegt hat. Und dahinter steht etwas Großartiges. Ja, die Frage, es ist schön, das so zu lesen, man soll das tun, aber wie und woher? Dahinter steht etwas Großartiges, nämlich die Gewissheit, wie diese Geschichte ausgeht. Wir wissen, wie die Geschichte, ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die bei einem Buch immer erst die letzte Seite lesen oder so. Wir stehen mitten in einem kosmischen Kampf und es gibt Tote und es gibt Verletzte. Das sehen wir gerade ganz buchstäblich in Ägypten, das haben wir im vergangenen Jahr in Afghanistan und an vielen anderen Orten gesehen. Oder auch, oder dieser Kampf ist auch im übertragenen Sinn da, auch da, wo kein Blut fließt, buchstäblich. Und Gottes Zusage, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, Gottes Zusage ist nicht, dass jeder einzelne Christ zu jeder Zeit vor Schaden bewahrt bleibt. Wenn du das glaubst, dann wirst du Enttäuschung erleben. Und manche Enttäuschung, die wir mit Gott haben, die hängt damit zusammen, dass wir falsche Vorstellungen hatten. Nicht jeder Christ wird in jeder Situation bewahrt. Und wenn er nicht bewahrt wird, ist es nicht ein Zeichen, dass er vorher ungehorsam war. Ja, lies Hiob. Ganzes Buch zum Thema. Also, da gibt es die wunderbare Rettung. Petrus, der Engel kommt, die Fesseln fallen ab, die Tür geht auf. Petrus checkt noch gar nicht, dass er nicht träumt. Er geht da zu denen, die beten, und die sind so ins Gebet vertieft, dass sie ihn nicht reinlassen und so. Das ist eine amüsante Geschichte, aber ein paar Verse vorher heißt es in einem Vers, und Agrippa ließ Jakobus mit dem Schwert enthaupten. So, der war genauso hingegeben wie Petrus. Also, wir haben da keine, an der Stelle nicht die feste Zusage, dass uns körperlich nichts geschieht. Wir haben übrigens auch nicht die Zusage, dass jede einzelne Gemeinde vor Schaden bewahrt bleibt. Wir haben die Zusage, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Aber es gibt viele Gemeinden, die es heute nicht mehr gibt. Es gibt Gemeinden, die eingehen. Ich weiß nicht, ob diese Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu bestehen wird. Ich hoffe es, dass sie wächst und gedeiht und viele Menschen zum Licht führt. Aber die Bestandsgarantie, die ist gegeben und die steht für Gottes Gemeinde in dieser Welt. Das ist die größere Gewissheit, die wir haben. Sein Reich bleibt bestehen. Und es wird nicht nur gerade so bestehen bleiben, irgendwo im Keller, sondern es wird siegreich sein. Und wenn es in dieser Welt noch so oft anders aussieht, und wir hatten viele entmutigende Nachrichten im vergangenen Jahr, und es werden weitere kommen in diesem neuen Jahr, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und das sind die ganz globalen Nachrichten, und das können Auseinandersetzungen auf der zwischenmenschlichen Ebene sein, eine Anrufbeantworter-Nachricht oder ein E-Mail, was dich mürbt. Oder ein Schweigen vielleicht von einem Menschen. Was auch kommt, wenn es auch anders aussieht. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass das Gute am Ende gewinnt. Wir wissen, dass der Gute am Ende gewinnt. Jesus Christus ist Sieger. Und mit ihm können wir auch überwinden. Johann Christoph Blumhardt war Pfarrer in Württemberg im 19. Jahrhundert und er kannte sich mit dem Bösen aus. Zwei Jahre lang hat er gerungen um eine junge Frau, die von bösen Mächten geplagt war. Und es war ein intensiver, übler Gebetskampf mit den sonderbarsten Manifestationen des Bösen. Und schließlich gab es einen Durchbruch und diese junge Frau kam in die Freiheit mit dem Ruf, Jesus ist Sieger, auf den Lippen. Und es war der Auslöser für eine Erweckung in der ganzen Region. Viele Menschen sind geheilt worden, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und Jahre später hat Johann Christoph Blumhardt ein Lied geschrieben, und das möchte ich euch zum Ende nicht vorsingen, aber den Text vortragen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart da niederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss sich vor dir beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Herr, wir preisen dich, dass du der Sieger bist, dass dein Sieg gewiss ist, dass wir darauf zugehen in diesem neuen Jahr. Und die Stunde ist näher als zu der Zeit, wo wir gläubig wurden, wie dein Wort sagt. Du kommst als der Sieger und in diesem Sieg können wir jetzt schon gehen in dieser Welt. Danke, Herr, dass du uns deine Wege lehrst und danke, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Kraft in uns bist. Ja, Jesus siegt. Halleluja. Amen.